Max, sag mal, wie ist das denn, wenn man jetzt plötzlich über Harry Potter spricht und nicht über Herr der Ringe?
Schön. Also hoffe ich. Bisher habe ich ja noch gar nicht über Harry Potter gesprochen. Aber bei der Begrüßung fühle ich mich zumindest direkt wie zu Hause.
Ach, ist das schön. Wie in der Höhle sozusagen. Nur ein bisschen anders.
Genau, ich fühle mich direkt wie in der Hobbit-Höhle.
Ja, habt ihr jetzt wahrscheinlich irgendwie erraten, zumindest wenn ihr auch den Podcast Tollkühn hört. Ein Herr der Ringe-Podcast, weil Stefan und ich, wir haben uns für diese Adventskranz, wie nennen wir die Folgen? Ich habe es schon wieder vergessen.
Im Grunde genommen eigentlich Adventskranzfolgen, aber wir kriegen es ja nie so richtig hin, das ordentlich auszusprechen und deswegen kommt da immer irgendwas Verwurschteltes raus. Ja, aber eigentlich
Ja.
Adventskranzfolgen, ja.
Also bei unseren verwurschtelten Adventskranzfolgen möchten wir euch ja was ganz Besonderes bieten und deswegen haben wir heute einen Ehrengast. Ja, Max. Möchtest du kurz sagen, was du denn sonst so machst? Also für all diejenigen, die es jetzt nicht wissen.
Ja, erstmal schön, dass ich dabei sein darf. Wir hatten das ja schon ganz lange eigentlich im Thema, dass wir mal was zusammen machen wollen. Denn ihr seid ja schließlich unser Bruderschwester-Podcast, wie Ramon das immer so schön ausdrückt. Also wir haben ungefähr zur selben Zeit wie ihr tatsächlich. Also ich glaube,
Ihr habt ein
fast auf
bisschen.
den Monat.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ihr seid ein ganz bisschen länger wohl dabei.
Kann sein, aber wir haben relativ zeitnah, unabhängig voneinander, mit derselben Idee einen Podcast angefangen. Ihr eben den Butterbier und wir. Also meine bessere Podcast-Hälfte, Ramon und ich, den Tollkühn-Podcast. Und wir machen eben genau dasselbe, was ihr mit Harry Potter macht, machen wir mit der Herr der Ringe. Ramon hat es noch nie gelesen. Ich habe es schon ab und zu mal überflogen, ein, zwei Mal. Und da ich so ein richtiger Nerd bin, habe ich das mit Harry Potter auch schon gemacht. Und wir haben da schon einige Male gefachsimpelt.
Ja.
Und ja, dann kam die Idee schnell zustande, nachdem man sich schon eine Zeit lang auch gegenseitig supportet hat, dass man ja auch mal in einer Folge des jeweils anderen auftauchen könnte.
Ja, und ich glaube, seit genau, so ziemlich genau einem Jahr schleppen wir das gemeinsam so mit, diesen Gedanken, und jetzt haben wir es endlich geschafft. Es ist ja ein Ding.
Genau, also wie gesagt, ich freue mich auch sehr. Ich habe sehr viel Spaß, immer über Harry Potter mal zu reden.
Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich
Ja, wir freuen
sagen.
uns auch sehr, dass du hier bist und uns hier beehrst bei unserem Podcast. Wir sprechen übrigens heute über das 15. Kapitel, nur mal so am Rande, weil das ist ja auch eigentlich eine Neuerung jetzt bei unserem Adventskranz-Folgen. Das ist jetzt keine besondere Folge in dem Sinne von der Thematik her ist, sondern dass wir jetzt hier mit einem wunderbaren Gast eben das Kapitel aufnehmen wollen.
Ja, und zwar das Kapitel Baux Batons und Durmstrang. Oder wenn man es richtig sagen würde, Bon-Bâton und Durmstrang. Aber ich habe es natürlich als Kind anders gelesen. Hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das aus meinem Kopf rausbekommen habe.
Könnt ihr beide überhaupt Französisch? Also jetzt nur mal so am Rande. Also
Ja,
habt ihr das gelernt mit der Aussprache oder ist das jetzt auch mehr so ein...
Oh, je voudrais des fraises.
Was? Ich weiß nicht, was
Ich
Max gesagt
möchte
hat.
Erdbeeren.
Ach so, das ist ein wichtiger Satz.
War wahrscheinlich furchtbar ausgesprochen. Und Arthur est un perroquet.
Das wollte ich gerade sagen. Ja.
Einer der wenigen Sätze, die hängen geblieben sind.
Ja,
Also ich glaube, ich könnte in Frankreich sogar so halbwegs nach dem Weg fragen und mich vorstellen.
Also ich könnte auf jeden Fall sagen, wie ich heiße. Ich könnte nicht mehr sagen, wie alt ich bin. Ich hatte 4 Jahre Französisch in der Schule. Es ist wenig hängen geblieben. Aussprache tatsächlich geht so. Also ich glaube, das kriege ich jetzt nicht sonderlich gut hin, aber ich glaube, ich weiß ab und an, wie Wörter ausgesprochen werden sollten. Aber nee.
Mein Problem wäre tatsächlich, die Zahl hinzukriegen. Da setzt es aus. Also ich weiß nur, dass man im Französischen sagt, ich habe so und so viele Jahre. Also irgendwie so, keine Ahnung. Das hört sich ja eher das gleich an für mich inzwischen wieder.
Ja, und ist das
Ja,
nicht
aber die Zahl
irgendwie?
würde aussetzen. Da wüsste ich nicht mehr, wie ich 30 sage oder mehr als 30, keine Ahnung.
Und irgendwann wird es ja noch super kompliziert, weil du dann, glaube ich, sagst du dann nicht irgendwie 40 plus 20 und 7 oder irgendwie
Ja, du
so?
sagst, also das ist ja dieses Berühmte mit der 99, das weiß ich auch noch, das ist 419, also 4 mal 20 plus 19.
Ja, also das ist bei uns im Deutschen doch ein bisschen einfacher. Stefan, du guckst irritiert, du hast kein Französisch und.
Ich hatte kein Französisch, ich habe mich da sehr gut drum gedrückt und als ich die Möglichkeit hatte, habe ich auch sofort Latein abgewählt. Ja, also sprachbewandert bin ich jetzt mehr so nicht. Also deswegen ist es ganz gut, dass ihr dann wenigstens so ein bisschen mit der Aussprache jetzt hier mich unterstützen könnt, weil das wird, glaube ich, auch noch problematisch dann im Verlaufe von den nächsten Kapiteln wahrscheinlich. Ich glaube, in diesem geht's sogar noch ganz gut, bis auf jetzt Beauxbatons.
Ja, richtig.
Bis auf Beauxbatons ist, glaube ich, nicht viel drin. Und das hat mir damals meine Schwester beigebracht, wie man das richtig ausspricht.
Also hast du es von vornherein richtig gelernt?
Ja. Ach. Also ich hatte, meine Schwester ist ein paar Jahre älter als ich und die war genauso im Harry Potter-Hype wie ich als Kind. Und hat mich da quasi so durchbegleitet. Ihretwegen habe ich dann auch den 7. Band auf Englisch gelesen, das erste Mal, weil ich nicht abwarten konnte. Und ich habe so viel nicht verstanden und sie musste mir so viel helfen. Aber genau, und sie hat mir die Aussprache von Beauxbatons beigebracht.
Hast du denn auch die ganzen englischen Begriffe von vornherein richtig gesagt? Oder die, oder
weiß
die,
ich gar nicht
die
mehr so genau. Also ich denke, sie wird mich schon korrigiert haben, wenn das irgendwie zur Sprache kam.
Also du hast nicht Hufflepuff gesagt oder so?
Nee, das nicht. Ach, bei Beauxbatons weiß ich auch noch, dass ich da explizit gefragt habe, weil das war ja ein ganz schwieriges Wort.
Ja, ich habe gar nicht gefragt. Ich habe es einfach Beauxbatons gelesen. Das war mir...
Ja. War dann wohl ein ganz schöner Fauxpass, ne?
Richtig. Ja, so, kommen wir zum Kapitel. Wie gesagt, Kapitel 15, Beauxbatons und Durmstrang. Gott, wir haben gestern das andere aufgenommen und ich musste mal ganz kurz überlegen, was da überhaupt vorkam. Aber jetzt weiß ich es wieder. Mad-Eye hat die SchülerInnen ein bisschen gequält mit seinem Unterricht. Es ist alles irgendwie ganz grausam. Was ist sonst Großartiges noch passiert?
Neville eigentlich nicht. Ja, der Brief von Sirius ist jetzt endlich bei Harry angekommen. Und da setzt natürlich dann auch unser Kapitel heute an. Denn Harry wacht natürlich auf und hat jetzt so einen halbwegs sinnvoll, eigentlich gar nicht durchdachten Plan, wie er jetzt dann doch Sirius davon abbringen möchte, nach England beziehungsweise Schottland zu kommen. Ich denke mal, hier wird dann eher von England als dieses Land geredet, auch im Verlauf vom Kapitel. Und ja, also das ist jetzt nicht so wirklich schlau, ne? Dass er jetzt einfach ihm schreibt, dass er sich das alles nur ausgedacht hat und das gar nicht so schlimm ist. Da könnte man auch mit 15 vielleicht auf die Idee kommen, dass man das nicht so richtig, dass man damit nicht so richtig durchkommt.
Ist halt, also Harry war der Vorreiter im Just a Prank, Brudi, könnte man sagen.
Ja, richtig. Ja, entweder das oder eher ein bisschen naiv vielleicht. Ein verzweifelter Versuch, das noch irgendwie umzudrehen. Ja, also er schickt einen Brief an Sirius, in dem er eben sagt, hier war gar nicht so, habe ich mir eingebildet. Dafür möchte er sehr gerne die Hedwig nutzen, die das jetzt irgendwie nicht so lustig fand, wie er im letzten Kapitel mit ihr umgesprungen ist und sich da auch das auch wohl deutlich zeigt. Ne? Also Hedwig dreht sich von ihm weg, ist jetzt nicht sonderlich begeistert. Und du brauchst jetzt noch nicht antworten, Stefan, weil wir machen es ja spannend, aber ich glaube, Hedwig ist dein Top der Folge, bin ich mir ziemlich sicher.
Gucken wir mal. Aber ich muss zugeben, ich finde es ganz gut irgendwie, diese Attitüde jetzt, die Hedwig an den Tag legt. Ich mag das ja ganz gerne, wenn die immer so ein bisschen eingeschnappt ist. Und das gefällt mir schon ganz gut, ja.
Die hat Charakter. Ne? Was ich mich jetzt gefragt habe, wie ihr das seht, ich bin ja kein Fan von Lügen. Und Harry lügt ja dann jetzt, um Sirius im Prinzip zu schützen. Und das wiederum finde ich vollkommen in Ordnung. Also Lügen, um Leute zu schützen, finde ich gut. Würde ich tun. Ist, glaube ich, so ziemlich der einzige Moment, wo ich es ohne schlechtes Gewissen machen würde. Stefan so, Lügen ist sowieso voll in Ordnung.
Ich habe jetzt nicht so, also...
Also voll in Ordnung? Jetzt nicht, aber gut. Ich bin halt auch kein Hufflepuff, ne?
Ach nee, ja, was bist du denn?
Slytherin. Ja. Tatsächlich.
Und dann aber hauptsächlich hast du doch eher Gryffindor-Zauberstäbe, nicht wahr?
Ja, das stimmt, aber da kann ich ja nichts dafür, dass so wenig interessante Slytherin-Charaktere in das Buch geschrieben sind. Das ist an der Stelle halt doch ein, also ja. Da ja eher auch ein Kinderbuch.
Ja, klar.
Und sehr einfach in der Darstellung, also... Genau.
Wobei ich ja Tom Riddle im Moment eigentlich noch einen sehr interessanten Charakter finde. Dann auch in
auf
der
jeden
Zukunft
Fall, ja. Also es kommt auch noch der ein oder andere interessante Slytherin-Charakter.
Oh, Lucius finde ich. Lucius hat ja auch einen sehr, sehr schönen Zauberstab. Da bin ich ja auch ein großer Fan. Also zumindest im Film diesen Zauberstab Gehstock. Den finde ich ja großartig.
Aber im Film ist er ja sowieso mega. Und dann, der sieht auch wirklich unglaublich gut aus, auch mit diesen langen blonden Haaren. Also es ist einfach. Ist natürlich eine Erscheinung. Ne?
Also Lucius im Film ist für mich eine der Figuren, wo der Schauspieler das Bild, das ich von dem Charakter hatte, quasi ersetzt hat.
Ja, auf jeden Fall.
Das gibt es bei gar nicht so vielen. Also bei Lupin ist das zum Beispiel überhaupt nicht.
Das ist gar nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, weil ich.
Nee, Lupin ist einer von denen, ich denke nie an den Schauspieler, wenn ich an den Charakter denke. Da hatte ich als Kind eine gewisse Vorstellung davon, wie der aussieht, und die ist geblieben. Und Lucius ist so einer, wenn ich jetzt an den denke, habe ich immer sofort den Schauspieler im Kopf.
Ja, das habe ich auch. Ja, der ist sehr gut gecastet. Gut, wir sind ein bisschen abgekommen, macht ja nichts. Können wir weitermachen im Kapitel, ist ja immer noch ein bisschen was da.
Ja, also der Brief wird dann ja schlussendlich dann doch losgeschickt, weil Harry dann so ein bisschen lügt. Das ist ja das, worauf du hinaus wolltest dann anscheinend mit deiner Frage. Max, wie stehst du denn zum Thema? Das hatten wir ja, ne? So, für dich ist es so okay, aber...
Ja, also der Zweck heiligt die Mittel, sage ich jetzt mal.
Ja, finde ich sehr vertretbar, die Einstellung. Denn es ist nämlich so, dass Harry androht quasi oder halt dann so ein bisschen vorlügt mit der Eule von Ron dann eben den Botengang zu machen, und damit kriegt er ja Hedwig. Also die kennen sich dann ja dann doch recht gut dafür, dass die ja gar nicht mal so viel Zeit miteinander verbringen dann, oder? In so ein, also wenn die ja die wahrscheinlich die meiste Zeit in der Eulerei rumhängt oder halt Briefe wegbringt, haben ja eigentlich gar nicht so wirklich miteinander was zu tun, außer in den Sommerferien.
Das ist jetzt nicht das menschennaheste Haustier, was man so haben kann.
Aber dafür dann sehr, sehr schlau und irgendwie mitfühlend und alles. Also sie kriegt ja dann doch so einiges mit.
Ja, genau. Also, und ich denke auch, dass man so ein bisschen, sind ja auch immer Szenen mit drin, die nicht explizit ausgeschrieben werden im Buch.
Ja, klar.
Also ich glaube, dass Harry in seinem Alltag Hedwig schon so ein bisschen integriert hat. Das lässt sich ja auch daraus ableiten, wie die im Laufe der Bücher immer vertrauter werden und miteinander umgehen.
Hm. Ja.
Und er weiß ja auch offensichtlich, wie er sie zu handeln hat, wenn er sie geärgert hat.
Aber er hat sich nicht richtig entschuldigt, ne? Wenn ich überlege, wenn ich...
Es ist auch ein Haustier, Nadine. Also wir müssen jetzt auch manchmal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen.
Nein, Stefan. Also wenn ich unserem Rexy auf die Pfoten getreten bin oder so, dann habe ich mich sowas von entschuldigt. Das arme Tier. Und der hat das bestimmt auch verstanden, dass ich mich entschuldigt habe. Wollte ich nur mal kurz sagen. Oder? Max, du hast doch auch Haustiere, ne?
Ja, bestimmt. Ja, ich entschuldige mich bei meinen Katzen auch, wenn ich irgendwas Ungeschicktes mache. Das stimmt schon.
So. Wollte ich mir mal eben klarstellen hier.
Harry versucht dann in den kommenden Wochen immer weniger an Sirius zu denken, und es geht so halbwegs. Das belastet ihn ja dann doch sehr. Und wir haben dann eben diesen Wochensprung oder diese mehrere Wochen, die wir jetzt einfach überfliegen im Kapitel, bis dann zu dem Verteidigung gegen die dunklen Künste kommt bei Mad-Eye Moody. Wie siehst du Mad-Eye Moody momentan, Max? Wir sind ja jetzt gerade noch sehr am Anfang von ihm, von seiner Reise. Er hatte ja bis jetzt den legendären Zwist mit Draco Malfoy und dann die Stunde, in der er gezeigt hat, wie man Leute umbringt oder foltert.
Ja, also der ist ein wenig zwischen Genie und Wahnsinn. Also pädagogisch jetzt nicht gerade wertvoll, was er da mit Malfoy macht, aber menschlich natürlich verständlich. Also sollte man aber als Erwachsener jetzt einem 14-Jährigen vielleicht nicht antun. Aber auch der Unterricht, also sowohl die Stunde jetzt wie die davor, er übergrenzt da immer mal so eine Zehe, könnte man sagen. Aber man kann nicht abstreiten, dass ich glaube auch sie jetzt, also es macht jetzt schon den Eindruck, dass sie da mehr lernen, als sie unter zum Beispiel Lockhart gelernt haben.
Steile These zumindest. Also.
Allerdings kein Vergleich zu Lupin, der ja, also für mich der bisher mit McGonagall beste Lehrer, der, also bis zu dem Zeitpunkt im Buch, beste Lehrer ist.
Ja.
Ja, wahrscheinlich, ne? Also da stimmte dann das Gesamtpaket schon bei den beiden.
Ja, er hat er hat den Unterricht sehr auf das Alter der SchülerInnen ausgelegt. Er hat ihnen was zugetraut, aber es war eben nie so grausam oder so. Ja, und jetzt kriegen wir ja die nächste Stunde von ihm mit, und er möchte den SchülerInnen beibringen, wie sie sich wehren, wenn sie mit dem Imperiusfluch belegt werden. Und es schafft keiner außer Harry. Das weiß ich nicht, wie du das findest, Stefan. Ich find's okay.
Ich find's natürlich irgendwie so ein bisschen vorhersehbar, dass es natürlich Harry so halbwegs gelingt. Ich find's aber eher ganz, ganz furchtbar, dass Moody das jetzt hier argumentiert mit, das ist ja Dumbledores Wille, dass wir jetzt das durchnehmen, weil ich bin da noch nicht so richtig überzeugt. Also es gibt da, habe ich jetzt so für mich herausgelesen, zwei Möglichkeiten, warum eben über, oder warum jetzt hier die Flüche an den SchülerInnen ausprobiert werden und auch geguckt wird, ob sie diesen widerstehen können. Und das ist halt entweder, dass Dumbledore wirklich eingeweiht ist und er irgendeine Gefahr sieht, weil er sieht ja auch im Grunde immer, was im Schloss abgeht. Also zum Beispiel im ersten Band, wo es ja direkt mit Harry und dem, mit dem Tarnumhang, mit dem Stein, oder nee, mit dieser Kammer, wo der Spiegel drin war, ne? Da wusste er auch direkt Bescheid, wo der ist und alles. Also er weiß ja schon, was da so abgeht. Das heißt, er kann es ja jetzt nicht wirklich hinter dem Rücken von Dumbledore machen. Und da muss er ja schon irgendwie eine Gefahr drohen. Oder er macht es halt wirklich hinter dem Rücken von Dumbledore und auf eigene Faust. Und das ist natürlich dann auch interessant, ne, dass er dann sich dann so über diese Regeln hinwegsetzt, obwohl er ja gerade erst so einer Strafe entkommen ist.
Mhm. Das sitzen Max und ich jetzt aus.
Ja, so ein bisschen.
Aber das ist schön, von zwei Leuten angeschwiegen zu werden.
Wie findest du denn den Umstand überhaupt, also, oder wie findet ihr das denn, dass, also jetzt mal unabhängig davon, ob es auf Geheiß von Dumbledore ist oder nicht, dass er das den Schülern überhaupt beibringen möchte?
Ja, schwierig.
Ja.
Es kommt ja auch so ein bisschen drauf an. Also besteht eine reelle Gefahr für die SchülerInnen, dass sie dagegen ankämpfen müssen in vielleicht recht naher Zukunft, dann wäre es vielleicht richtig, aber das wissen wir ja aktuell auch einfach nicht, ob das so ist. Das war eine sehr kryptische Antwort. Stefan, was sagst du?
Ja, aber so ist es ja. Also, es kommt halt drauf. Also, es ist auf jeden Fall natürlich hilfreich und praktisch. Es ist ja ein sehr lebensnaher Unterricht, wenn denn jetzt irgendwie was Großes bevorsteht. Und das wird es ja vermutlich, sonst werden die nächsten 7 Bücher oder die nächsten 3 Bücher relativ langweilig. Und vielleicht kann man das ja jetzt schon so absehen. Dumbledore weiß ja auch durch das oder durch eines der letzten Kapitel vom letzten Buch, ja, dass Voldemort wohl zurückkommen wird und stärker wird, als er jemals war. Das hat ja die Vorhersage von Sybil, ja, vermuten lassen, und die hat er dann ja auch als eine der wenigen richtigen Vorhersagen akzeptiert. Von daher wird das ja schon irgendwie dann in Ordnung sein. Aber das ist ja dann, wenn es schon, also es ist ja auf jeden Fall hinter dem Rücken vom Zaubereiministerium, ist es aber in Ordnung, glaube ich, dass jetzt hier so ein Unterricht gemacht wird. Also mit dem Inhalt zumindest.
Sagen wir mal so, wenn er einen der anderen beiden benutzt hätte, dann würde ich das deutlich kritischer sehen.
Ja.
Ich glaube auch.
Also vor allem, also gut, den Todesfluch, das würde ja auch keinen Sinn machen.
Nee.
Aber den, ich finde, der, also was an dem Fluch, was da wirklich noch, warum das gut machbar ist, das scheint die Leute ja nicht sehr zu traumatisieren. Ob das jetzt eine realistische Darstellung vom Autoren ist, dass man nicht traumatisiert ist, wenn man so sein komplettes Selbst in dem Moment aufgeben muss, sei mal dahingestellt. Aber in dieser Welt mit diesem Zauber scheint das nicht diesen Effekt zu hinterlassen. Und dann finde ich seine Argumentation eigentlich super schlüssig, dass man in einem Verteidigungskurs gegen den Fluch, der ja doch relativ gängig gewesen sein muss, weil er hat ja in dem Kapitel davor davon gesprochen, dass man kaum noch unterscheiden konnte, wer aus freien Stücken gehandelt hat und wer unterworfen war. Dann scheint das ja doch etwas zu sein, was absolut Sinn macht, sich dagegen zu wappnen, auch wenn nicht unbedingt man eine Gefahr vermutet. Ich meine, ein Schildzauber oder ähnliches würden sie ja auch irgendwann lernen. Mhm. Von daher finde ich es eigentlich sogar eine ziemlich wertvolle Stunde. Und wir haben ja mit Harry sogar einen, wie Stefan gesagt hat, so natürlich in dem Moment ausgerechnet Harry, der sich da sogar ganz gut gegen behaupten kann.
Der sich sogar auch ganz gut fühlt dabei, ne, am Anfang. Also ich frage mich ja auch so ein bisschen, was jetzt nicht so richtig Sinn für mich macht, dass er ja dagegen ankämpft, weil als er ja am Anfang diesen Fluch erstmal ergeben ist, beschreibt er ja, dass so all seine Sorgen irgendwie auf einmal weg sind und er auf einmal auch ganz leicht ist. Und also das ist ja schon erstmal eine recht positive Beschreibung von der Wirkung des Fluchs.
Ich glaube, dass das so ist wie in Situationen in denen man sich eigentlich gut fühlt, aber doch ein Bauchgefühl hat. Also, dass du vielleicht, oder wie, wenn du die volle Dröhnung nach einer OP vielleicht noch hast. Also, da fühlst du dich vielleicht gut, aber eigentlich merkst du ja, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und so stelle ich mir das vor, dass es irgendwie leicht ist und der Kopf ist so in Wolken, aber eigentlich weißt du, dass das nicht richtig ist. Und dass du dann dagegen ankämpfst. Was wolltest du sagen, Max?
Ja, genau. Also das ist halt, ich denke, genau das ist ja die Teilwirkung des Fluchs, dass man eben dieses Glücksgefühl hat und keine Befehle hinterfragt und alles ausführt. Wenn du da jetzt irgendwie dich besonders schlecht fühlen würdest bei, dann müsstest ja deinem inneren Selbst, was dann irgendwie von dem Fluch, so sage ich mal, in den hintersten Winkel deines Kopfes verbannt wurde, noch viel leichter fallen, sich daraus aufzurütteln und dagegen anzukämpfen. Wenn man aber so besänftigt wird währenddessen, quasi eingeschläfert, deswegen ist es mit Dröhnung und Narkose ist eigentlich ganz gut, dann macht das, finde ich, absolut Sinn, dass man sich da so bei fühlt und das eben nicht versucht zu hinterfragen.
Ja, sehe ich auch so. Ich mag übrigens diese Stelle super gerne. Ich muss jedes Mal ein bisschen lachen, dass Moody ihn eben versucht zu überreden, dass er auf diesen Tisch springen soll und dass er sich wehrt und dass er am Ende halb springt, aber sich auch halb irgendwie gegen wehrt und dann auch wehtut. Das finde ich irgendwie ganz süß. Und zum Glück bringt er den SchülerInnen nicht bei, wie es ist, diesen Fluch zu benutzen, habe ich gerade noch kurz gedacht. Das wäre ja völlig Banane. Aber es scheint ja für alle irgendwie eine ganz okaye Stunde gewesen zu sein. Sie haben so ein bisschen mit den Nachwirkungen zu kämpfen teilweise, aber so richtig schlecht geht da keiner raus. Obwohl sie am Tag vorher oder in der Woche vorher ja gesehen haben. Obwohl, ist das eine Woche erst her?
Nee, das ist mehrere Wochen. Das ist
schon länger her. Okay,
schon her. Ja,
bei uns ist es nur ein Tag her, deswegen habe ich gedacht, es ist nur ein Tag her. Weil normalerweise sollte man ja meinen, dass das vielleicht doch ein bisschen eindrucksvoller war, was sie dann gesehen haben, weil die Stimmung ja sehr stark umgeschlagen ist in der Unterrichtsstunde, über die wir davor gelesen haben. Aber ja, aber gut.
Ja, Harry sagt dann ja auch, dass er das Gefühl hätte, dass sie bald angegriffen werden oder es kommt so rüber, weil jetzt halt auf einmal gegen so Flüche angekämpft werden soll im Unterricht. Und dann hatte ich mir noch so eine weitere vielleicht Reihenfolge überlegt, wie denn es jetzt dazu kommt, denn Harry hat ja Sirius von dieser Narbe erzählt und vielleicht oder davon, dass die wehgetan hat und dass er auch Probleme einfach in den Ferien damit hatte und dann ja auch Voldemort gesehen hat. Und vielleicht hat Sirius ja Lupin dann das weitergegeben und Lupin hat dann vielleicht, weil er auch noch ein gutes Verhältnis zu Mad-Eye pflegt, dann auch nochmal gesagt, hier, guck da mal besonders bei Harry, weil Harry muss ja das viermal, glaube ich, wiederholen, bis er es dann endlich schafft, diesen Fluch zu durchbrechen. Und die anderen, die es ja über oder bei denen es ja überhaupt nicht irgendwie sichtbar war, dass da irgendwie dass dagegen angekämpft wurde, die haben ja, so wie es aussieht, das nicht wiederholt, sondern einfach nur Harry jetzt die ganze Zeit. Oder wird das einfach nur nicht aufgeschrieben? Was denkt ihr da?
Ich könnte mir vorstellen, dass Harry hat sich ja von Anfang an, glaube ich, so ein bisschen gewehrt oder wehren können. Ja. Und ich glaube, die anderen vielleicht nicht. Und vielleicht sollte er so ein bisschen vorangehen, sodass man das an einem praktischen Beispiel oder an einer Person zeigen kann, so funktioniert das. Und weiß ich nicht, vielleicht musste er ja auch zwischendrin erzählen, wie sich das angefühlt hat oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, oder es liest sich für mich so, als hätte Moody das bei anderen dann auch gemacht und es hat halt nicht auf Anhieb irgendwie jemand dagegen ankämpfen können und dann war es das erstmal. Weil
da ist ja kein cooler Unterricht, wenn nur einer gefördert wird und alle anderen, okay, die Klassen sind ja nicht groß, alle anderen 11 oder so stehen daneben und gucken dem zu. Ist ja auch, also da machen die ja auch irgendwann, was die wollen. Vielleicht jetzt bei Moody nicht, weil die jetzt sehr viel Angst vor ihm haben, aber.
Was sagst du, Max?
Also es geht aus dem Text jetzt nicht eindeutig hervor. Es macht natürlich schon Sinn, der Klasse auch, also wir wissen ja auch nicht genau, das ist ja immer, es wird ja nicht das ganze Schuljahr explizit ausgeschrieben mit jedem Tag. Also ich glaube, es macht schon Sinn, pädagogisch erstmal dann den einen, der es beinahe schafft, zu nehmen und das noch, ich meine, weil es wird ja auch, es steht da ja, dass der es viermal an ihm ausprobiert. Und so lang dauert das ja nicht. Also entweder die Stunde war dann ohnehin vorbei, weil sie vorher viel geredet haben, oder er hat sich viel Zeit für Harry genommen, im Sinne, dass Harry das beschreiben musste, wie Nadine sagt, dann wäre es schon auch interessant. Aber ich denke, es ist auch eine gute Motivation für die Klasse zu sehen, dass es einer schafft, den dann komplett abzuschütteln. dass man sieht, das ist nicht unmöglich, sondern das kann man machen und spornt die anderen vielleicht dann dazu an, das auch nochmal zu probieren, eben mit dem Feedback, was Harry gegeben hat. Weil sie werden das ja jetzt wahrscheinlich auch nicht nur einmal gemacht haben.
Ja, ja, klar.
Ja, vermutlich. Ja, ich finde das, glaube ich, auch ganz in Ordnung, ehrlich gesagt.
Na, ich weiß nicht. Ich,
du bist noch nicht überzeugt.
Nee, da werden mir zu viele Leute vernachlässigt. Und weil ich weiß nicht, ob so toller Unterricht. Aber Mad-Eye ist natürlich jetzt auch nicht der Pädagoge, ne? Also, das ist... Der hat ja andere Stärken. Das haben wir jetzt ja auch schon herausgearbeitet in den letzten Kapiteln.
Hm. Stärken oder Schwächen, das haben wir jetzt noch nicht so rausklamüsern können. Ja, das Kapitel geht dann ja eigentlich weiter und alle erfahren, dass sie ständig mehr Hausaufgaben kriegen und McGonagall kündigt an, dass das eben an den ZAGs oder ZAGs liegt. Das steht, ich weiß gar nicht, hast du schon mal von den ZAGs gehört, Stefan, bisher? Kam die schon mal vor? Also du weißt, dass das Zauberer allgemein gerade ist. Ja, in der
Klausurvorbereitung vom letzten Buch,
ach, wegen ich. Fred und
genau.
George? Genau, da hieß es, dass man sogar Fred und George mal lernen gesehen hat.
Stimmt, ja.
Ja. Und hat nicht auch Hermine sogar einen vorgezogen oder so?
Mhm.
Nee, okay. Nee.
Aber die hat wahrscheinlich selber drüber gesprochen, weil sie eben eine Hermine ist. Toll, dann brauche ich jetzt auch gar nicht sagen, dass es im Original Owl ist, also Eule, Ordinary Wizarding Level. Ich habe es jetzt trotzdem gesagt, weil ich habe es mir aufgeschrieben. Dann geht's weiter mit Trelawneys Unterricht. Und im Gegensatz zu uns beiden, ich weiß jetzt nicht, wie Max es sieht, das hören wir bestimmt gleich, ist sie total begeistert von den Hausaufgaben von Harry und Ron und zitiert da noch raus und ja, lässt die ganze Klasse daran teilhaben, wie offen sie ja auch für das Schlimme sind.
Also ich bin auch ganz begeistert von Harry und Rons Hausaufgaben. Warum sollte man von denen nicht begeistert sein?
Wir hatten, also, wie soll ich das sagen? Der Plan von Ron, dass sie das so machen, dass sie sich das halt ausdenken, der ist echt gut. Die Umsetzung ist halt ein bisschen Banane, weil sie ja irgendwie mehrfach sterben, zweimal ertrinken und so. Das ist ja, also das ärgert mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich dieses Kapitel lese. Das stört mich so doll. Weil man hätte es halt einfach schlauer machen können.
Ja, aber ich glaube, das sind halt auch 14-Jährige, die sich da so ein bisschen reinsteigern. Ich muss zugeben, ich fühle mich da immer ein bisschen, also ich denke mir immer so, das könnten zum Beispiel Ramon und ich dann auch sein. Wir würden da genauso eskalieren, glaube ich, und uns auf mehrere Arten umbringen lassen.
Ja, dann hättet ihr von Trelawney auch eine super gute Note bekommen.
Wahrscheinlich, ja.
Ich nicht. Ich wäre, glaube ich, nicht auf diese... Also ich hätte mich nicht mehrfach umgebracht, glaube ich. Ja, ach... Kriegen sie noch mehr Hausaufgaben auf? Es ist eigentlich immer so ein bisschen das Gleiche.
Ja, dann gibt es noch diese Szene mit Hagrid, wo dann Draco sich auch so ein bisschen wieder versucht, gegen Hagrid aufzulehnen und Hagrid ihn dann aber nochmal an das Frettchen erinnert.
Ja.
Finde ich keine schöne Szene von Hagrid. Also, nee, das finde ich.
Moment.
Ja, echt? Also.
Ja.
Ist total großartig.
Ja. Nee, also ich finde
es. Er ist halt Lehrer.
Also bei Hagrid ist halt ein erwachsener Mann, ne?
Ja.
Und Draco, auch wenn er scheiße ist und unsympathisch und das auch gerne irgendwie Hagrid unter die Nase reibt, dass er nicht viel von Hagrid hält, da muss man, finde ich, ein bisschen mehr Größe als erwachsener Mensch haben, als jetzt hier dem nochmal das Frettchen anzudrohen.
Also ich glaube, Hagrid hat genug Größe. Versteht ihr, weil er so groß ist.
Ja, weil er groß ist.
Ja, ja.
Ah,
zum Glück hast du es nochmal erklärt.
Ja, ja, das sind immer die Besten. ja, also Hagrid ist halt ein furchtbarer Lehrer.
Ja.
Ja, klar.
Aber ich fand das trotzdem gut, also weil Malfoy das einfach verdient. Also und ich weiß nicht genau, ich finde es eigentlich sogar sehr schade, dass Hagrid nie die Autorität hat, bisher da wirklich mal den Lehrer rauskehren zu lassen. Er ist jetzt in seinem zweiten Lehrjahr und auch im ersten. Er hätte dann einfach mal anfangen sollen, Draco für jeden Spruch mal 10 Punkte abzuziehen. Dann wäre das, glaube ich, ganz schnell anders geworden. Aber naja, er hilft sich halt mit den Waffen, die er hat.
Ja, was ist daraus geworden? Das stimmt. Das ist ein sehr guter Einwand mit den Punkte abziehen. Das klappt ja jetzt auch gar nicht mehr, oder? In diesem Schuljahr ohne das ganze Quidditch-Gedöns.
Das hat jetzt ein bisschen abgenommen mit den Punkten gerade. Ja. Ich bin mir... Ja, nee, ich weiß nicht. Ich sag jetzt nichts. Ich halte mich zurück mit dem, was ich gerade äußern wollte. Ja, ich find auch, dass es ein recht schwacher Moment von ihm ist. Richtig gelacht hätte ich, wahrscheinlich, doch, ich hätte gelacht, obwohl ich weiß, dass es falsch ist, hätte ich, wenn das einer von den anderen gesagt hätte, wenn das irgendwie Ron gesagt hätte oder so, dann hätte ich das, glaube ich, ein bisschen cooler gefunden.
Ja, ich auch. Weil so prinzipiell ist das ja schon lustig, ne, ihn da nochmal dran zu erinnern und zu sagen, guck mal hier, andere Strafarbeiten sehen ganz anders aus. Ja, aber nicht von Hagrid
hat er in dem Moment. Ich meine, Malfoy ist halt verpasst hier aber natürlich auch den Moment für ein totales Comeback, weil er hätte natürlich auch sagen können, ich glaube, um mich in ein Frettchen zu verwandeln, muss man mehr als 3 Jahre in Hogwarts gewesen sein. Aber das lässt er leider aus.
Du solltest der Gag-Schreiber für Harry Potter werden.
Genau.
Oder der Comeback-Schreiber zumindest. Boah, ja, das wäre richtig gemein. Jetzt habe ich Mitleid, obwohl das überhaupt gar nicht passiert ist. Das ist ganz traurig. Aber wir schnell weiter sonst. Ja, es geht jetzt ja dann darum, kommt diese Aushänge, das Trimagische Turnier, die Beaubatons und Durmstrang, die reisen bald an. Dann sind die Hufflepuffs ganz aufgeregt und möchten sofort Cedric Diggory Bescheid geben, weil sie vermutlich wollen, dass er da für Hogwarts irgendwie antritt. Und dann kommt was, und da würde ich gerne eure Meinung wissen. Ron sagt ja, dass Hermine Leute nur mag, weil sie, oder dass es Leute gibt, die Hermine nur mag, weil sie hübsch sind, und sie sieht es nicht so, und er möchte das mit einem Lockhart nochmal so ein bisschen bekräftigen. Meint ihr, das ist so, dass Hermine Leute nur mag, weil sie hübsch sind? Einige? Das
ist schwierig, weil Lockhart war ja wohl sehr hübsch und charmant, auch in gewisser Hinsicht, aber der hat halt auch die Schulbücher geschrieben. Und Hermine wird die gelesen haben, und also, wenn, ich glaube, wenn ein Lehrer wirklich ein, also ich glaube, das spielt so zusammen. Jetzt, ich glaube, ich weiß, ein ganzes Auftreten, weil wir wissen ja, ich meine, wenn man hübsch ist, dann hat man es halt einfach leichter, Leute mit Charisma zu überzeugen. Egal, ob das jetzt irgendwie auf einer wirklichen körperlichen Anziehung basiert, es ist einfach trotzdem so. Und er hat sie dadurch vielleicht ein bisschen leichter blenden können. Dadurch, dass so das Äußere zu dem heldenhaften Zauberer passt, das er in seinen Büchern von sich zeichnet. Aber ich denke nicht, dass sie nur, weil jemand hübsch ist, da Interesse dran hat. Also bei Lockhart ist halt auch noch dieses große Pfund an Heldengeschichten, die sie vorher verschlungen hat, weil wir kennen Hermine, die wird die Bücher mehrmals gelesen haben in den Sommerferien. Und das spielt da, glaube ich, viel mehr mit rein als jetzt die Optik.
Ich denke mir, sie ist eine 14- oder 15-Jährige, und ich glaube, bei jemand ganz Grausamen oder also bei einem Menschen, wo man wirklich sagt, es geht einfach gar nicht, ich glaube, da wäre das nicht so. Aber ich glaube, ja, es geht ja in deine Richtung, dass es dass sie zum Teil da auch schon drauf anspringt. Ja. Vor allem so mit 15. Ich glaube, wenn ich da jemanden süß fand, da habe ich über sehr vieles hinweggesehen.
Ich überlege gerade, haben wir denn einen Hogwarts-Schüler oder Lehrer oder irgendwen anderen noch, der auffallend hübsch ist, den Hermine dann mag, obwohl sie ihn eigentlich nicht mögen sollte? In den vorherigen Büchern?
Nee, sie mag ja eigentlich alle Leute, die halbwegs in Ordnung sind, ne?
Es wird halt auch sonst, es wird sonst niemand als wirklich hübsch beschrieben. Also mir fällt da eher dann direkt ein bei der Aussage, da wird kaum jemand als hübsch beschrieben, kein Wunder, die sind ja in England. Aber das ist dann halt auch wieder der Slytherin in mir. Nein, ich mag Engländer total gerne. Und Schotten auch.
Hast du denn nicht Geordie Shore geguckt? Weil da waren schon ein paar Granaten dabei, muss ich sagen. Aber wenn kein
Festival. Wer?
Hat Charlotte am Anfang?
Ja, aber mittlerweile. Ja.
Ja, ist natürlich auch alles Geschmackssache. Charlotte auf jeden Fall. Vicky halt leider auch, obwohl ich die garstig finde. Marnie, mega.
Worüber reden wir?
Schon. Das ist eine englische Trash-TV-Sendung. So. Das sind halt acht
halb erwachsene Leute. Nadine und mich total voll. Also das ist ja wirklich das, was verbindet.
Trash-TV. Da sind 8 halb erwachsene Leute, die in England, in Newcastle upon Tyne, in so ein Haus gesteckt werden mit Kameras, aber die dürfen auch raus und dann dürfen die feiern. Und eigentlich, die betrinken sich, die schnackseln ganz viel untereinander mit fremden Leuten, das ist ganz, ganz wild. Manchmal auch Schlägereien, viel auch mit sich übergeben oder auch mal ins Bett pinkeln und solche Sachen halt. Also, das ist ganz wild. Das ist Trash-TV auf einem ganz anderen Level als hier in Deutschland. Das ist Wahnsinn. Und Max ganz, ganz verstört. Ich hätte ihm das nicht erzählen dürfen. Möchtest du aufhören, oder?
Also dieses Schild in der Eingangshalle, weist dann die Bewohner des Schlosses darauf hin, dass Durmstrang und Bobaton sich auf den, wann die genau ankommen. Und um mal die Brücke zurückzuschlagen.
Okay, okay. Wir sind jetzt wieder zurück im Kapitel, weil wir möchten jetzt nicht, dass Max den Kontakt zu uns abbricht.
Nee, das klingt sogar
ganz lustig. Ganz andere gleich Internetprobleme.
Ja, gleich bin ich dann auf einmal weg, aber für immer.
Ja. Aber du musst vorher noch sowas machen wie so als wäre die Verbindung schlecht.
Wie und dann Eric Cartman in der South Park-Folge.
Aber wir reden jetzt nicht
auch noch Nein, über bitte South nicht. Park,
oder? Nee, nee, okay, wir sind ja jetzt am 30. Oktober. Ne? Die große Halle wurde geschmückt, alles wurde in den letzten Tagen sauber geputzt. Es gab jetzt auch nochmal, alle sind irgendwie nervös, alle sind angespannt. McGonagall blufft auch Neville ganz furchtbar im Unterricht an, weil sie irgendwie so ein angespanntes Nervenkostüm hat in letzter Zeit. Also es wird hier schon dieser große Empfang und dieses Turnier, das lastet dann doch auf mehreren Schultern. Alle sind irgendwie zwar natürlich freudig darauf, aber ja, wie gesagt, angespannt, weil sie müssen sich ja auch schließlich gut präsentieren, ne, vor den anderen beiden Schulen.
Ja, und ich mag das irgendwie. Ich finde das ganz lustig, dass die Gemälde und die Rüstungen auch so sauber gemacht werden und Hogwarts jetzt irgendwie, also anders wirkt, weil offensichtlich ist Hogwarts sonst nicht so 100% sauber, vielleicht. Irgendwie, was ja auch manchmal ganz urig sein kann. Ja, dieser ganze Prozess scheint aber doch echt wohl stressig zu sein.
Ja, man kommt sich halt vor, wie wenn Schwiegermama kommt zu Besuch, quasi.
Muss plötzlich alles blanke
Putz sein. Also in meinem Fall nicht, weil meine Schwiegermama ist ziemlich unordentlich auch, aber für meine Frau umgekehrt ist es so, da muss dann alles blitzblank geputzt sein. Weil meine Mutter hat einen Ordnungsfimmel.
wenn meine Mutti, wenn ich arbeiten bin und, keine Ahnung, irgendjemand kommt hier, Haustechnik, ich weiß es nicht, dann geht sie gerne mal hier in die Wohnung und wartet dann, dass dann diese Menschen kommen und irgendwas hier in dieser Wohnung machen, damit ich mir eben nicht freinehmen muss. Und dann komme ich wieder und manchmal sind schon mal Handtücher gewaschen oder irgendwie nochmal ein bisschen was Staub gesaugt oder so. Manche finden das grenzüberschreitend, aber meine Mutti und ich, wir sind sehr eng miteinander. Ich freue mich dann, wenn ich nach Hause komme und der Müll schon runtergebracht ist. Finde ich gut.
Bist du nicht so ordentlich wie deine Mutter?
Nee, ich glaube ganz so nicht. Also bei meiner Mutti, da konnte man immer vom Boden essen. Ehrlich, das kriege ich in dem Ausmaß definitiv nicht hin. Nee, da kann nicht mal eine Tasse irgendwo stehen bleiben. Das ist unglaublich. Jetzt gibt's ja unseren Hund nicht mehr, also den Hund von meinen Eltern. Und das ist definitiv traurig, auch für meine Eltern. Aber meine Mutti ist so, dass sie sagt, jetzt muss ich ja nicht mehr so viel Staub saugen. Ich glaube, die hat ja jeden Tag hinterher gesaugt. Und das brauchst du bei Haustieren, das brauchst du nicht. Also natürlich tut man das, aber...
Ja, man tut das.
Kommt immer was nach.
Man tut das.
Also meine Mutti hat
das... Ein, zwei Muttis machen das. Und der Rest der Welt sagt sich, einmal die Woche reicht auch. Sauge ich halt mehr Haare auf einmal weg.
Ich frage mich, ob ich in 20 Jahren auch so bin, dass ich dann jeden Tag hinter dem Hund hinterher Staub sauge oder so. Weiß ich nicht genau. Nee, aber so wie bei Mutti ist das hier nicht. Nee. Ich wünschte, es wäre so, aber nee, ein Vollzeitjob, also Entschuldigung. Ich weiß, wir haben schon wieder gar nicht mehr darüber gesprochen.
Ja, wir sprachen gerade nicht nur über das Staubsaugen, sondern im Grunde auch über das Staubwischen und über die Hauselfen, die Rüstungen polieren und wie Hogwarts schön gemacht wird. Mhm. Ja, die Zauberwelt ist nicht verschont davon, etwas zu protzen, wenn man sich begegnet.
Bin ich eigentlich großer Fan von, muss ich sagen. Also,
ja, wäre was für dich, ne?
Das gefällt mir dann doch ganz gut.
Nochmal eben zu den Hauselfen, die was abstauben. Ich würde echt super gerne Hermines Version von Eine Geschichte von Hogwarts oder wie nennt sich das Buch nochmal? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne ihre Version davon mal lesen, die sie nennt Eine höchst einseitige und zensierte Geschichte von Hogwarts, welche die hässlichen Seiten der Schule übertüncht. Das klingt nach einem spannenden Buch.
Auf jeden Fall.
Ja. Hermine widersetzt sich hier der Hogwarts-Propaganda.
Genau, weil Hermine hat Rückgrat. Oh Mann, wer könnte wieder mein Top sein? Man weiß es einfach nicht.
Schwer zu sagen.
Das ist wirklich ganz schwer zu sagen.
Ja, ja. Sie sprechen nämlich darüber, weil die Jungs beim Frühstück zusammen mit Fred und George darüber rätseln, wie denn der Champion jetzt ermittelt wird. Und Hermine weiß dann nämlich eben aus dem Buch, dass das durch eine Jury geschieht, die aus Lehrern der jeweiligen Häuser oder Internate oder Schulen halt bestehend. Da habe ich mir gedacht, das macht doch gar keinen Sinn, oder? Weil dann sagen halt, also das ist halt, wenn jetzt Dumbledore für Hogwarts der das Jurymitglied wäre und halt aus den anderen Häusern jeweils auch eine Person ist, dann sagt Dumbledore, ja, wir möchten jetzt hier den Besten aus unserer Schule nehmen. Und dann sagen die anderen, ja, aber guck mal, die dritte, vierte, fünfte Wahl, die gefällt uns ja viel besser, dann hat unser Champion ja viel mehr Chancen zu gewinnen. Das ist ja gar nicht wirklich die Besten gegeneinander, sondern die Schlechtesten aus den Besten gegeneinander. Mhm. Also würde ich da zumindest dran gehen, wenn ich Jurymitglied wäre.
Wenn du beim perfekten Dinner mitmachen würdest, würdest du allen auch einen Punkt geben, ne? Weil man dann
auf jeden Fall gewinnt. Quatsch. Nee, nee.
Meinst du jetzt die Auswahl der Champions oder die Bewertung der Champions? Weil ich glaube, was die Jury angeht, eine Jury bewertet ja eher. Ich glaube, das Auswahlverfahren ist anders.
Ach so, ich dachte, es wäre das Auswahlverfahren, was jetzt hier beschrieben worden ist durch das durch die Jurymitglieder. Oder nicht? Du wisst ja wahrscheinlich mehr und das ist dann nicht der Fall. Nadine, lass es auch einfach nur über sich ergehen. Ich denke, dass ich mich da verrannt habe und die dann wahrscheinlich den Champion küren, ne? Aus den Ausgewählten. Da kann man dann nicht mehr so parteiisch für oder gegen ein Haus sein. Okay.
Ja, das ist halt, also, sie bringen erst, kommt das Thema, das stimmt schon mit dem, wie die Champions ausgewählt werden. Das hat McGonagall nicht verraten. Aber Ron fragt sich dann, was für Aufgaben das sein könnten, und man kennt sich ja aus mit sowas. Und da merkt Fred halt an, dass dann die Schiedsrichter nicht bei zugesehen hätten, also noch nie Schiedsrichter zugesehen haben. Und McGonagall gesagt hat, dass die Champions Punkte kriegen, je nachdem, wie gut sie die Aufgaben erledigen. Und dann fragt Harry, wer die Schiedsrichter sind. Und da ergänzt Hermine dann, dass das die Jury eben sich aus den Schulleitern, also Schulvertretern zusammensetzt.
Wie genau das abläuft, man weiß es halt einfach.
Müssen wir uns überraschen lassen. Ja. Aber fand ich eine ganz interessante.
Darf ich anmerken, dass Hermine sagt, dass sie das weiß, weil alle drei beim Turnier von 1792 verletzt wurden, als ein Basilisk einen Wutausbruch bekommen hat, den die Champions eigentlich fangen sollten. Und ich denke mir gerade so, okay, entweder die Zauberer waren früher extrem viel besser als heute, oder sie haben diesen Basilisken irgendwie gehandicapt durch eine Sonnenbrille oder sonst was, oder die Turniere waren damals wirklich verdammt selbstmörderisch.
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, wow, ein Basilisk, weil 2 Jahre vorher bringt ein Basilisk in der Schule lustig oder versucht, irgendwelche Kinder umzubringen. Ein paar Jahre davor ist jemand gestorben und dann, die haben den halt 100 Jahre davor.
Aber es ist natürlich auch was anderes, wenn man weiß, womit man zu tun hat, ne? Also da kann man sich dann ja auch schon mal viel besser drauf einstellen, vor allem dann die Jurymitglieder. Nichtsdestotrotz ist es natürlich unheimlich gefährlich, ne? Und ja, verantwortungslos und alles. Aber ja, also wenn man ja zumindest weiß, was der kann und wie der kämpft und so, dann kann man das ja auch ein bisschen begutachten.
Stefan hat gerade Hogwarts zusammengefasst. Alles in allem furchtbar gefährlich und verantwortungslos.
Ja, 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 das stimmt.
So ziemlich.
Warum machen wir uns eigentlich Gedanken über die Unterrichtsform?
Das stimmt, wir sollten uns eher darüber Gedanken machen, was für großartige Antworten Fred und George auf Rons Nachfragen geben.
Ja, unglaublich schlagfertig, ich finde es so lustig.
Also die beiden sind in dem Kapitel ohnehin, sie tauchen ja wieder nur so am Rande auf mal für eine Unterhaltung, aber sie sind absolut großartig.
Ja. Möchtest du irgendwas zu der Unterhaltung sagen, Stefan?
Ja, gerne. Und zwar redet ja auch dann irgendwann Hermine wieder von ihrem Elfenbund. Und da kommt dann heraus, dass die Zwillinge einmal in den Küchen waren. Und jetzt hat ja eigentlich Hermine wirklich alles in der Hand, um das Leben der Elfen zu verbessern. Also sie müsste ja jetzt eigentlich nur noch George oder Fred oder beide darum bitten, sie einmal dahin zu bringen. Und dann in der Küche mit den Hauselfen reden und denen sagen, was sie möchte. Weil wenn sie jetzt im Zuge dieses trimagischen Turniers vielleicht so einen Streik der Hauselfen bewirken könnte, na, müsste, da würden ja sofort die Forderungen umgesetzt werden, weil der Schule ja sozusagen ein Gesichtsverlust vor den anderen Schulen droht. wenn jetzt auf einmal kein Essen mehr da ist oder wenn sich nicht mehr um das Schloss gekümmert wird. Also sie hat ja jetzt eigentlich wirklich richtig gute Druckmittel in ihrer Tasche. Sie weiß es ja nur noch nicht in diesem Moment. Oder sie weiß es und hat es noch nicht uns erzählt. Aber das, also jetzt müsste doch langsam das ins Rollen kommen.
Das kann man nur hoffen oder sich wünschen oder wir wissen es halt einfach
noch. Ja, wir hatten auch ja in der letzten Folge gar nicht so richtig über die Forderungen geredet und die sind ja wirklich moderat, ne? Also sie hat ja nur so, ja, ich möchte, dass die bezahlt werden und dass die Urlaub oder so kriegen und also das ist ja wirklich gar, also das ist ja nichts. Da muss sie ja vielleicht auch einfach direkt mit viel, viel stärkeren Forderungen rangehen, damit diese Minimalforderungen erfüllt werden. Also da, ja.
Wie stellst du dir generell die Situation für die Hauselfen jetzt in Hogwarts oder in anderen Häusern sonst vor? Also nicht Häuser im Sinne von Schulen, sondern anderen Haushalten? So?
Ja, nicht gut, ne? Also da haben wir ja so ein bisschen schon durch Dobby vor allem so Einblicke bekommen und auch Winky war ja auch relativ verstört, als wenn man mit ihr gesprochen hat, als ob sie eine normale Person wäre oder ein normales Lebewesen wäre, mit denen das dann irgendwie sich frei äußern dürfte oder freien Willen hat. Die sind ja doch alle irgendwie sehr, ja, sehr in ihren Zwänge reingeboren worden und das tut einem ja schon leid beim Lesen.
Na, das stimmt.
Ja, dann kommt dann noch der Brief von Sirius, ne? Und Sirius hat natürlich Harry durchschaut und gesagt, ja, schöner Versuch, ist aber nichts draus geworden. Ich bin jetzt mittlerweile wieder im Lande und schick doch zunächst bitte nicht mehr Hedwig, die ist ein bisschen auffällig, wechsel die Eulen durch, damit niemand Verdacht schöpft, wo ich bin. Und das findet er dann auch mit der Hilfe von Hermine wahrscheinlich dann heraus, warum er die Eulen tauschen soll. Und dann haben die ja noch so einen Schultag, den man ja überspringen kann, weil da nicht wirklich viel passiert. Und dann kommt ja diese großartigen Szenen vor dem Schloss, wie dann die unterschiedlichen Schulen an Hogwarts oder nach Hogwarts anreisen. Und dass die Beauxbatons-SchülerInnen machen natürlich dann jetzt den ersten gigantischen Auftritt.
Sie reisen ja in dieser riesigen Kutsche mit diesen riesigen Pferden an. Und da ist endlich mal wieder ein Bild in der illustrierten Ausgabe, was ich dir mal zeigen kann. Weil Max kennt das, er hat ja die Ausgabe auch gerade vor sich liegen. Hier ist die Kutsche. Und dann geht das weiter.
Aber sind die Pferde wirklich Gold? Ich glaube nicht, ne? Aber hier in dem Buch steht Gold bei mir.
Ja, die sind so ein bisschen cremefarben. Ja,
enttäuschend. Also enttäuschend. Weil das wäre natürlich ganz schön gewesen, wäre das jetzt hier auch erfüllt worden. Weil goldene Pferde haben was.
Ich hätte sehr, sehr gerne ein Bild von Madame Maxime gesehen, weil sie wird ja als sehr schön wohl beschrieben. Natürlich sehr eindrucksvoll aufgrund ihrer Größe. Ich mag es, dass sie Dumbledore sagt. Das finde ich gut. Finde ich ein bisschen sexier als Dumbledore, muss ich sagen. Ja, da werden noch die SchülerInnen beschrieben, die in ihren dünnen Umhängen zitternd dastehen. Ich denke, schlecht gepackt. Das könnte mir nicht passieren. Wenn ich übers Wochenende zu meiner Familie fahre, wo das Wetter jetzt nicht sehr viel anders ist als hier, dann bin ich trotzdem wirklich für alles gewappnet. Es kann Schnee sein oder Regen oder Schneeregen oder Sturm oder der schönste Sonnenschein, das ist völlig egal. Also das könnte mir nicht passieren. Schlecht gepackt. Wie sollen die dieses Turnier überstehen, wenn sie nicht mal ordentlich ihren Koffer packen können? Naja, egal. Dann.
Das wird keine Aufgabe sein. Also.
Ich krieg's nicht mal hin, mir morgens die richtige Jacke rauszusuchen für den Tag. Also da will ich nicht über andere Leute, die in andere Länder reisen, urteilen.
Ja, manchmal. Nee, das sage ich jetzt nicht. Was ich aber erzählen kann, ist, dass ich als Kind immer richtig stolz auf mich war, weil ich automatisch immer die richtigen Socken links und rechts angezogen habe. Und es hat relativ lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass es also dass es halt die gleichen Socken sind und dass ich nicht besonders talentiert bin, weil ich mir die linke Socke links anziehe und die rechte rechts, sondern naja, egal. Weiß jetzt auch nicht, wie ich auf diese Geschichte gekommen bin, aber das ist etwas beschämend. Ja, dann reisen auch die Leute aus Durmstrang an und die kommen mit einem Schiff einfach in diesem großen See, das taucht dann dort einfach auf. Und ich glaube, obwohl ich ja eine Tierfreundin bin, ich glaube, ich finde es mit dem Schiff ein bisschen eindrucksvoller. Ich glaube, ich finde es ein bisschen cooler, weil das irgendwie mächtiger ist, glaube ich.
Finde ich nicht.
Findest du das mit der Kutsche cooler?
Ja, ich finde, die Kutsche, die hat viel mehr Stil. Allein mit diesen geflügelten Pferden aus Gold und dieser riesigen pastellfarbenen Kutsche, das macht Eindruck. Und dann jetzt einfach nur so ein olles Schiff, das irgendwie aus dem See herauskommt, ja, ist okay, aber dann will ich dann doch eher durch die Lüfte fliegen und also finde ich schon cooler.
Und du, Max?
Ich finde, die Arten, wie die anreisen, sind halt unterschiedlich und also ja, sehr kluger Satz, das war noch gar keinem aufgefallen. Was? Das Schiff ist was anderes als die fliegende Kutsche? Also ich finde, auch wie die Schüler sich hier präsentieren, Beaubaton ist einfach eleganter und trotz dieser Größe dieser Tiere und allem irgendwie auch ein bisschen filigraner von der Art her, weil Fliegen einfach nochmal was anderes ist. Das Schiff wirkt im Vergleich einfach brachialer, so ein bisschen auch mehr zu diesem osteuropäischen Passen, Klischee passend in gewisser Hinsicht. Beides cool, ich würde mich eher für die Kutsche entscheiden. Obwohl ich jetzt kein sonderlich filigraner Mensch bin, aber ich würde den Ausblick genießen.
Ich glaube, vielleicht stelle ich mir das auch sehr ruckelig vor, wie die da angeflogen kommen, aber vermutlich ist es durch Magie gar nicht mal so ruckelig.
Heißt es nicht sogar, dass die Kutsche so in sanften Wellen über den Wald hinweg gleitet oder so?
Oh, das kann sein. Das weiß ich gerade gar nicht.
Ja, aber du hattest schon recht, Max. Also die ganzen SchülerInnen von Durmstrang, die sehen ja auch sehr kastig aus und sehr, sehr stark oder stabil gebaut, durch ihre Mäntel auch, ne? Also die haben ja schon eher so ein militärisches Auftreten und auch ihr Schulleiter ist ja auch viel kälter als jetzt Madame Maxim oder? Mhm. Ja, doch, Maxim, ne? Und der lächelt dann ja auch ohne, oder er lächelt ja nur mit dem Mund ohne Augen. So sehr kalt wird er ja auch direkt von Anfang an beschrieben. Man soll ihn direkt unsympathisch finden, habe ich auch das Gefühl. Wir wissen ja auch durch die Zugfahrt, dass dort anscheinend auch nicht nur Verteidigung gegen die dunklen Künste beigebracht wird, sondern auch die dunklen Künste an sich. Ja, also bisher alles, was wir aus Durmstrang gehört haben, soll ja wirklich darauf schließen, dass sie jetzt hier vielleicht eher gedrillt sind und ein bisschen unsympathischer und vielleicht sogar böse sein sollen.
Mhm. Wer weiß.
Können wir nicht wissen. Ja, und Viktor Krumm ist natürlich dabei, ne? Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Der Champion der Bulgaren aus der Quidditch-WM ist anscheinend immer noch Schüler in Durmstrang, oder? Denke ich mal, dass der Schüler, der wird ja jetzt kein Lehrer mit 18 sein, der wird wohl noch zur Schule gehen und wird dann wahrscheinlich dann auch der Champion werden, ne, von Durmstrang, damit man den Harry-Viktor-Krumm-Showdown irgendwie hinbekommt.
Hättest du damit gerechnet, dass der also in der Schule nochmal auftaucht? Weil du hast, ich meine, dass du bei den Quidditch-WM-Folgen zumindest gesagt hast, dass der recht oft erwähnt
wird. Der wird ja andauernd erwähnt, ne? Und dadurch, dass er ja auch 18 Jahre alt erst war, hatte ich mir schon so ein bisschen gedacht, dass es ja die Möglichkeit zumindest bestünde. Aber ich hätte jetzt nicht so richtig gedacht, dass er als Schüler jetzt hier auftaucht. Aber dass er auf jeden Fall noch eine Rolle spielt, damit habe ich schon gerechnet.
Ja, damit ist dieses Kapitel durch. Ich würde sagen, bevor wir zum Top und Flop kommen, machen wir wieder die Fragen und Anmerkungen von Instagram. Wie immer, wundert euch nicht, falls ich eine Frage von euch weglasse, dann habe ich entweder gedacht, die passt besser später irgendwo rein oder jemand anderes hat sie schon gestellt oder wir haben sie selbst schon in der Folge an sich beantwortet. Das ist für Stefan. Wie viele Gäste hat jetzt Hogwarts und wo schlafen und lernen die, lieber Stefan?
Ja, es sind ja gar nicht mal so viele Leute dazugekommen, ne? Also das hatte ich mir natürlich auch irgendwann dann beim Lesen gedacht, dass das jetzt aber ganz schön eng wird. Aber auf der anderen Seite, Hogwarts ist riesig, ne? Also da wird man ja irgendwo noch Betten zusammenstellen können. Und bei Beauxbatons wurde ja von ungefähr ein Dutzend SchülerInnen gesprochen. Das heißt, Durmstrang wird jetzt auch nicht mit unheimlich viel mehr Leuten dort auftreten. Sagen wir mal, großzügig aufgerundet, 40, 50 Leute müssten jetzt neu hier irgendwie untergebracht werden. Das sollte ja wohl Hogwarts irgendwie hinkriegen, ne? Und beim Unterricht, die werden dann, werden dann einfach auch mit im normalen Unterricht gesteckt. Ich glaube, das Mindestalter ist doch 17 oder 16. Nee, 17, ne?
17.
Ja, das heißt, zwei Jahrgänge werden dann, aus zwei Jahrgängen wie dieser Pool an Kandidaten bestehen. Das kriegt man ja auch irgendwie hin, dann für die Zeit.
Aethusa auf Reise schreibt die BLVR-Aktion, Belfer-Aktion, die Hermine startet, finde ich besser als ihren Hungerstreik. Ja.
Ja.
Finde ich auch.
Ist auch nachhaltiger, ne?
Ja, absolut. Außerdem, das ist ja wie in so vielen Bereichen, oder ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Leute laut werden. Die sind dann im ersten Moment unangenehm für alle, die sich denken, hä, was ein Quatsch, ist ja auch viel dann diese Abwehrhaltung. Aber es ist so wichtig, dass Menschen, einige zumindest, laut werden, damit man überhaupt auf dieses Thema aufmerksam wird. Deswegen, ich finde das auch, finde ich ziemlich gut. Tamara fragt, wie stellt ihr euch die Schulen vor?
Ja, dann wahrscheinlich auch so wie jetzt deren Auftritt beschrieben wurde. Also wahrscheinlich wird da ein Beauxbatons ein bisschen filigraner auch sein und ein bisschen edler und wahrscheinlich auch eher im Süden liegen, der Kleidung zufolge nach. Und Durmstrang wird dann sehr kalt irgendwie auch in so einer Art Schloss oder vielleicht in so einer Eisgruft oder so sein. So wie bei Frozen vielleicht der Palast von Elsa, ich weiß es nicht. Also irgendwie, sowas könnte ich mir vorstellen. Wie stellst du dir das vor, Max?
Durmstrang glaube ich auch, dass das irgendwas Rustikales ist. Und bei Beauxbatons stelle ich mir das vor als so richtig so ein klassisches französisches Lustschloss. Also diese kleinere Art von Schloss, die mehr so wie diese großen Bauten, die halt weniger diese klassische Burg, sondern wirklich ein dekadentes, sehr filigranes Gebäude. Mehr so, wie man sich heute so ein so ein altehrwürdiges Internat vorstellt oder sowas.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Wie findet ihr es, dass Hagrid plötzlich streng zu Draco ist? Er ist ja nicht streng. Es ist ein bisschen demütigend. Das finde ich nicht.
Es wäre gut, wenn er mal strenger sein würde. So. Und zwar auf eine McGonagall-Art mit Mund halten oder Punktabzug, Strafarbeiten, sowas.
Ja, und ich finde das ein bisschen traurig, dass ich nie darüber nachgedacht habe, dass er ja auch Punkte abziehen könnte und dass mir das jetzt erst bewusst geworden ist, als du das gesagt hast, Max. Naja, man lernt ja immer noch mal ein bisschen was dazu. Wie stellt Stefan sich die Zacks vor?
Ja, wahrscheinlich wird dann einfach mal so querbeet abgefragt, was alles wichtig ist und wird geguckt, auf welchem Stand die Leute sind und dann ist es dann so eine Abschlussprüfung, oder? So der erste Schulabschluss vielleicht? Ich habe keine Ahnung.
Ja, wir wissen es auch nicht. Sebi schreibt, mich nervt es sehr, dass Harry es als einziger schafft, den Fluch zu brechen, in Klammern, dass er immer der Held ist.
Aber ist
ja, ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass Hermine es vielleicht schafft.
Ich weiß auch, also ich finde zum Beispiel gar nicht, dass er dadurch jetzt irgendwie ein besonderer Held ist, weil normalerweise ist es ja Hermine, die oft als einzige bestimmte Sachen schon vernünftig hinbekommt und die anderen nicht. Ich glaube, das war doch auch, war das in diesem Kapitel oder in dem davor? In diesem, wo es darum ging, aus einem Igel ein Nadelkissen zu machen und bei Dean Thomas rollt sich das Nadelkissen immer noch zusammen. Also er schafft diese Verwandlung noch nicht hundertprozentig und Hermine ist, glaube ich, die Einzige. Und da findet man es ja irgendwie auch nicht schlimm, weil es Hermine ist. Ich glaube, es stört die Leute nur, weil es die Hauptfigur ist, die dann ein besonderes Talent hat. Meinst du nicht,
Stefan? Nee, weil es ist ja immer, Harry schafft es als Einziger, wenn es irgendwas Cooles ist. Irgendwas, was außerhalb vom Lehrplan eigentlich liegt. Dann schafft das immer irgendwie Harry, weil das so schwer ist und das...
Ich weiß nicht, ich finde, das ist bei ihm, okay, im Quidditch ist er auch sehr gut, aber das ist bei ihm sich sonst sehr stark auf Verteidigung gegen die dunklen Künste beschränkt, sein Talent. Dann finde ich das eigentlich.
Aber das wird ja auch am meisten besprochen, ne? Also da ist ja schon der Fokus einfach drauf, weil nun mal Harry unser Hauptcharakter ist. Mhm.
Max, was wolltest du sagen? Du überlegst auch.
Ich finde das schwierig. Also ich stimme euch beiden in gewisser Hinsicht zu. Harry ist natürlich der Hauptfigur und der hat so diese Punkte, die dann nur er kann und besonders gut kann. Aber er kann halt auch viele Sachen sehr schlecht. So. Und von daher finde ich es eigentlich okay. Also ich finde, es muss halt immer diesen Ausgleich geben. Es ist gerade bei einem Hauptcharakter, denke ich, ja auch angemessen, dass er so gewisse Dinge sehr gut beherrscht. Und es ist schon stimmig bei ihm. Es geht immer in dieselbe Richtung. Also so diesen Mut, diese Willenskraft, dieses alles, was über das rein logische Ravenclaw-like hinausgeht, da ist er halt sehr stark. Alles, was so ein bisschen actionreicher ist, wie Quidditch, wie aktive Verteidigung gegen die dunklen Künste, Kämpfen und sowas, was ja auch ein bisschen in seinem Leben begründet ist, der ja schon von klein auf quasi kämpfen und fliehen und Action haben musste. Von daher finde ich das im Grunde okay. Also weil... Also was ich schön gefunden hätte, wäre, wenn man in so einem Fall anderen Leuten Ähnliches an die Hand gibt, damit er nicht immer der Allereinzige ist, der das kann. Also dass man zum Beispiel im Laufe des Buchs oder generell erfahren würde, oder man sieht ja auch, beim Quidditch zum Beispiel klappt es ja auch. Wir wissen, dass Fred und George auch sehr gute Quidditch-Spieler sind und dass die Jägerinnen sehr gut sind und so weiter. Und damit er eben nicht dieses, hier, ich habe das komplett für mich alleine gepachtet hat. Also vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man in der Stunde geschrieben hätte oder die Stunde so gestaltet hätte, dass am Ende noch ein, zwei andere es geschafft hätten, den Fluch zumindest so halb abzuschütteln.
Ja.
Ja. Ja. Natürlich auch so.
Boah, das war der perfekte Kompromiss jetzt, Max.
Ja.
Du hast uns zusammengeführt quasi.
Ja, ich versuche mal halt euch beide gut Freund zu machen. Ne? Das ist wieder der Slytherin.
es hat funktioniert. Das können wir noch nicht beantworten. Und Affaire de Coeur fragt, wie sähe für euch die perfekte Zauberschule aus und wo würde sie liegen? Ich glaube, wo sie liegt, ist ja fast egal, weil man ja in der magischen Welt doch irgendwie relativ zügig reisen kann. Und vermutlich würde meine perfekte Schule irgendwo liegen, wo es schön warm ist. Denke ich. Andererseits finde ich Hogwarts natürlich großartig und bin sehr voreingenommen. Ich Hogwarts einfach ganz doll liebe. Aber es wäre eine super langweilige Antwort, wenn ich sagen würde, Hogwarts. Müsste davon ein Bild machen.
Break ihr sitzt
da beide so.
Ja, ist ja schwer, darüber nachzudenken. Ne?
Kennt einer von euch beiden Break Builds? Okay, ihr müsst unbedingt die Fernsehserie The Magicians sehen. Das ist quasi Harry Potter. Das ist so ein bisschen Harry Potter mit, aber Studenten. Also Menschen, die in unserer Welt im Erwachsenenalter herausfinden, dass sie Magie wirken können und deswegen auf eine Schule gehen und wilde Sachen erleben. Mhm. Richtig gut.
Ist notiert. Okay. Und das wäre
ist halt dann quasi ein Campus mehr mit verschiedenen Bereichen und Studentenwohnheimen und so, wo dann richtig wilde Magiepartys gefeiert werden. Also wenn ich nicht Hogwarts sagen kann, sage ich das.
Mhm. Und du, Stefan?
Ich würde auch Hogwarts jetzt einfach sagen, so das gleich so.
Weil du noch nicht so ganz im Thema bist.
Ja, ich finde es jetzt sehr, sehr schwer, sich dann über so krasse Sachen dann auf einmal Gedanken zu machen. Ich glaube, da müsste man ein bisschen länger drüber nachdenken.
Du kannst es ja zur nächsten Folge nachreichen und deine Mad-Eye Moody-Zeichnung auch.
Die ist, glaube ich, aus Versehen gelöscht worden. Das tut mir leid.
Ach, Mensch, das ist ja was. Nun gut, das waren schon die Fragen und Anmerkungen. Ja, kommen wir zu Top und Flop. Und ich möchte jetzt sagen, was ich denke, was Stefans Top ist. Hedwig.
Nee.
Hä? Ach, okay, jetzt bin ich schockiert.
Stefans Top ist die Kutsche.
Im Prinzip schon. Also ich habe mich jetzt hier von Madame Maxime entschieden als Repräsentantin von diesem gesamten Auftritt, weil ich finde den einfach sehr, ja, sehr beeindruckend, sehr schön, sehr stilvoll. Und auch wie dann Madame Maxime sich bei Dumbledore vorstellt und dann der kleine Smalltalk da, das hat mir schon ganz gut gefallen. Und ich meine, sie hat 12 goldene Pferde mit Flügeln, was will man mehr? Also das war für mich sehr, sehr schnell, sehr klar.
Ach krass, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich habe das ja, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, auch bevor wir zu dritt telefoniert haben, habe ich zu Stefan gesagt, ich glaube, ich weiß, wer dein Top ist. Ich war mir so sicher.
Ja, ich war mir auch sicher, dass du das dann errätst, aber du hast dich dann ja für Hedwig entschieden.
Ja. Jetzt versuche ich Max.
Ich habe das erraten. Gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass wir das machen, aber ich habe gerade mir spontan Top und Flop überlegt, ja.
Okay, dann ist dein Top...
Hermine, oder?
Ja, vermutlich. Denke ich? Nee. Wer ist dein Top?
Die Zwillinge.
Ach, ja, okay, gut. Da hätte man doch drauf kommen können. Wir haben ja schließlich darüber gesprochen. Ja,
aber
okay.
Dein Top ist Hermine.
Ja, ich bin immer so vorhersehbar, es ist ganz, ganz, ganz traurig. Ja. Und vor allem ist es halt irgendwann auch ein bisschen langweilig, aber was soll ich machen? Hermine ist einfach eine Gute. Das ist echt, die ist immer richtig gut. Aber ich wette, dass ihr nicht auf meinen Flop kommt. Ihr kommt nicht drauf.
Ich wette auch, ihr kommt nicht auf meinen Flop.
Oh je. Dann würde ich jetzt mal bei euch beiden raten, dass das bei Nadine vielleicht Ron ist.
Hagrid?
Und vielleicht bei dir. Ah, schwierig.
Dumbledore?
Okay. Nein. Dumbledore, meinst du?
Oder dann doch Harry?
Nee.
Serious? Ja, ich habe keine Ahnung, erzählt.
Auch nicht. Oh, ich muss ganz kurz noch was reingrätschen. Weißt du, was mir gerade einfällt, Max, dass du mich extra gefragt hast? Muss ich noch was Besonderes vorbereiten? Ja. Nö. Einfach nur kommen quasi. Ja, doch, übrigens Top und Flop hätte man noch vorbereiten müssen. Tut mir leid. Naja, mein Flop ist McGonagall. Und die Erklärung
okay.
Für
okay, krass, Teil. Wir haben denselben Flop.
Nee.
Ja. Wirklich? McGonagall ist mein Flop, weil ich finde, dass sie das zu sehr an den Schülern auslässt, dieser Druck, dass da alles so perfekt sein muss. Und obwohl ich mag, McGonagall ist einer meiner Lieblingscharaktere, aber ich finde, das ist einer ihrer schwächsten Momente, dass sie die Schüler die ganze Zeit so anherrscht, weil sie diesen, hier muss jetzt alles perfekt sein, Spleen gerade hat.
Und wirklich teilweise schon ganz gemein. Und wir reden ja jetzt von 11- bis 17-Jährigen. Und mir geht es jetzt auch speziell um Parvati Patil, die ja diese Schmetterlingsspange an ihrem Zopf hat und bestimmt ganz stolz auf diese Spange ist und die einfach hübsch findet und die wahrscheinlich ausgewählt hat und sich den Zopf gemacht hat und sich dann total wohlgefühlt hat. Und die ist jetzt 14 oder 15 und das ist so eine sensible Zeit. Und ich weiß ganz genau, wie das bei mir früher war, wenn ich mich dann fertig gemacht habe und mich dann auch mal gut gefühlt habe, was in dem Alter echt schwierig ist. Und wenn dann jemand gesagt hat, was hast du denn da an, dann war ich völlig hinüber. Das hätte ich nie wieder angezogen, weil ich so
unsicher
war.
Ich habe mir jetzt gerade echt gedacht, ich habe voll den einzigartigen Flop, da kommt niemand drauf und dann hast du denselben. Das ist ja echt schlimm.
Ja, aber great minds think alike. Haben wir jetzt dann beide schon unseren Top und Flop? Ja, dann fehlt noch Stefans Flop.
Genau, ja. Ich habe mich für Mad-Eye Moody entschieden, weil ich da einfach nicht so richtig sicher bin, ob das jetzt wirklich so rechtens ist und ob man das jetzt so richtig machen soll und ob Dumbledore überhaupt weiß, was da abgeht. Alternativ könnte man aber auch Dingsbumsens hier nehmen als Flop, wie heißt er? Hagrid für seine Unterrichts- und vor allem halt für seinen Umgang mit Draco. Ich glaube, ich wechsle auch nochmal zu Hagrid. Ich finde, Hagrid hat es verdient, als Flop gesehen
dann
zu
ist mein,
werden.
Oder mein Flop ist Draco, weil er nicht auf den genialen Konter gekommen ist.
Boah, das wäre so eine typische Stefan-Argumentation eigentlich für Flop, finde ich. Ja, also du wechselst jetzt von McGonagall zu Draco.
Nee, ich bleib bei McGonagall. Das ist schon... Okay. Ja. Man muss ja auch die Charaktere, die man besonders gerne hat, mal in ihren Schwächen nennen können.
Absolut. Ja, bleibt uns jetzt nur noch Kapitel 16, der Feuerkelch. Stefan, was passiert da?
Ja, das Buch scheint anscheinend zu Ende zu sein, ne? Also jetzt ist ja, im nächsten Kapitel wird dann wahrscheinlich die Auflösung kommen. Oder der Feuer, also die, vielleicht ist der Feuerkelch der Pokal, den man gewinnen kann in dem trimagischen Turnier und der dann dem Champion überreicht wird.
Und das erfahren wir dann nächste Woche.
Aber es ist schon spannend. Entschuldige, ich unterbreche ganz kurz nur. Das ist das erste Buch, wo das der Name, also der Titel so früh vorkommt. Ja. Ne? Stein der Weisen, relativ spät. Kammer des Schreckens auch. Und der Gefangene von Azkaban ja auch. Also es wird viel drüber geredet, aber Wir werden sehen. Also ihr werdet sehen. Ich werde es mir anhören.
Das ist nett. Ja, und damit sind wir jetzt mit dieser Folge durch. Zuallererst möchte ich natürlich mich bei Max bedanken, dass er hier war. Und ich möchte euch alle dazu auffordern, falls ihr es nicht schon längst getan habt, ich meine, wir haben ja so einige Überschneidungen, was die ZuhörerInnen betrifft, euch auf jeden Fall tollkühn den Podcast mal anzuhören und auch dabei zu bleiben natürlich. Wir packen alles Mögliche in die Folgenbeschreibung. Ne? Da braucht man nur noch auf den Link klicken. Ihr müsst gar nicht viel tun und dann landet ihr schon bei tollkühn. Und das war gut jetzt.
Das war perfekt.
Das war wundervoll. Vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht, bei euch zu sein. Und schaut ruhig mal bei uns vorbei. Wenn ihr, ich habe nur einen kleinen Schimmer von dem Wortwitz-Feuerwerk hier gegeben, das Ramon und ich fabrizieren. Es wird nur schlimmer, keine Sorge.
Ich finde es immer großartig. Also Max hat sich jetzt ein bisschen unter Wert verkauft. Und ansonsten würde ich sagen, könnt ihr uns natürlich auch überall dort folgen, wo ihr uns hört. Könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen, Nachrichten schicken, auf den Discord kommen. Wenn ihr euch das erlauben könnt und darauf Lust habt, könnt ihr uns natürlich auch auf Steady unterstützen. Und dann, das war jetzt die letzte Adventskranz.
Ja, es ist ja auch schon bald Weihnachten, ne?
Ja, stimmt. Dann hören wir uns nächste Woche an Heiligabend, glaube ich. Ist das schön. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mal. Bis Heiligabend. Auf Wiederhören.
Tschüss.